Wir sind in einer Predigtreihe mit dem Titel Auf dem Weg zur Wirklich. Die Wirklich ist eine Glaubenskonferenz, die wir als kleine Kirche, Freikirche über Himmelfahrt veranstalten. Und die wollen wir so zum Anlass nehmen, gewisse Aspekte des Glaubens zu betonen, die gerade am Anfang in der Erstehung unserer Kirche, also vor über 120 Jahren, die da ganz entscheidend und prägend waren, aber von denen wir denken, dass die auch heute noch absolut relevant sind. Und Matthias hat schon die letzten zwei Wochen über das Thema Anbetung gepredigt und das Thema Umkehr. Und heute hat es den Titel, wir erwarten Gottes Reden. Wir erwarten Gottes Reden. Ich bin davon überzeugt, dass es relevant ist für so alte MV-Hasen, würde ich mal sagen, Leute, die schon lange hier in die Gemeinde kommen. Aber auch für diejenigen von euch, die heute vielleicht einfach zum ersten Mal oder seit ein paar Wochen hier reinschnuppern und sich fragen, na, wie hält die Lukas-Gemeinde das so mit diesem Jesus? Und auch da sind diese Themen relevant. Und ich habe zwei große Blöcke in der Predigt. Das eine ist die Frage, wie redet Gott eigentlich zu uns? Also die Art und Weise der Kommunikation. Und das zweite ist, was sagt Gott zu uns? Also worüber? Also wenn er redet, worüber will er dann mit uns ins Gespräch kommen? Und wir machen das anhand von einem kleinen Büchlein im Alten Testament, von einem Propheten, der heißt Jona. Und es ist tatsächlich ein tolles kleines Büchlein, weil man das selber so in 15 Minuten eigentlich wirklich entspannt durchlesen kann. Und das Coole an dem Buch ist, dass Fünfjährige eigentlich auch schon verstehen, worum es geht oder zumindest ein paar wichtige Aspekte da rausnehmen. Aber auch ich, der das wahrscheinlich schon 20 Mal gelesen hat, entdecke immer wieder neue Sachen. Und keine Angst, wir werden jetzt nicht alle vier Kapitel nach und nach durchlesen. Ich werde aus verschiedenen Kapiteln aber einzelne Verse zitieren und hoffe, dass ihr den Überblick behaltet. Wenn so der rote Faden fehlt, herzliche Einladung, das zu Hause nochmal eben durchzulesen. Irgendwo vergraben im Alten Testament, im Inhaltsverzeichnis. Ihr werdet es schon finden. Vier Kapitel. Also, die Frage, wie redet Gott zu uns? Und erstens, Gott redet zu uns durch die Bibel. Ich werde jetzt meine Predigt basieren auf die Bibel. Wenn wir so uns zusammenkommen, die Bibel ist tatsächlich so Fundament unseres Glaubens. Ich habe hier so eine Bibel liegen von Sven, so ein altes, dickes Schwert hier. Aber mal zum Verdeutlichen, wir hier in der Gemeinde, wir stehen unter der Autorität der Schrift. Das ist wirklich das, was uns antreibt. Ich könnte auch sagen, wir stehen auf dem Fundament der biblischen Botschaft. Aber ich kann natürlich jetzt hier nicht auf die Bibel mich stellen. Das würde was völlig anderes ausdrücken. Aber die Bibel ist für uns ganz entscheidend. Deswegen auch die Einladung nach Ostern, 7 Wochen zum Bibelprojekt, findet da eine Kleingruppe, weil wir auch merken, so alleine Bibel lesen ist nicht mal ganz so einfach. Es ist einfach besser so zusammen. Und das ist so die Zeit, wo wir tatsächlich fast alle in dieser Gemeinde, die dazugehören, die gleichen biblischen Texte lesen. Und das bringt auch nochmal richtig schön zusammen. Ich hatte eine witzige Erfahrung diese Woche. Wir hatten den Wetterkurs. Wir haben so Alpha, dann gibt's einen Wetterkurs. Und dann habe ich nochmal auch so gelehrt über Bibel und Gebet. Und ich hatte vorher, musste ich Klaus, der das verantwortet, den Wetterkurs, mein Skript zuschicken. Und dann hat er mir zurückgeschickt und hat gesagt, Mensch, Rüdiger, ich habe noch 1-2 Bibelstellen dazugefügt. Da waren mir nicht genug Bibeln. Und ich so, naja, das ist ja schon erstaunlich. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich so ein biblisches Leichtgewicht bin und habe mich so ein bisschen gewundert und habe mich aber andererseits total gefreut, dass eben deutlich war, Mensch, Rüdiger, letztlich interessiert uns nicht, was du hier denkst, sondern wir wollen wirklich biblische Grundlagen haben. Und das fand ich richtig cool, dass ich so merke, das lebt überall und dafür bin ich sehr dankbar. Also, und es ist auch tatsächlich so, wenn wir sagen, wie redet Gott zu uns? Hauptsächlich wirklich durch Gottes Wort, wie wir es manchmal nennen, oder die Heilige Schrift. Anders ausgedrückt, wer nicht in der Bibel liest, beraubt sich wirklich der Gelegenheit, dass Gott permanent zu einem reden kann. Zweitens, wie redet Gott noch? Direkt durch den Heiligen Geist. Und da sind wir gleich auch in dem Buch Jona. Das fängt nämlich so an. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mach dich auf und geh nach Ninive. Also es bedeutet wirklich, das Wort geschah. Man könnte auch sagen, das Wort realisierte sich in Jona, so dass Jona anscheinend genau wusste, was zu tun war. Wie Gott das nun angestellt hat, wie der Heilige Geist da gewirkt hat, das wissen wir nicht so genau. Hat er was gehört, so wie wenn ihr mich jetzt hört? Oder war das mehr so eine innere Überzeugung, dass ihm klar war, nee, das ist jetzt wirklich wichtig, das ist von Gott und danach muss ich handeln. Wichtig ist nur, dass Gott tatsächlich auch heute noch so spricht. Und es ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, ist das jetzt was von Gott oder sind das so meine eigenen Gedanken oder Wünsche und Bedürfnisse? Aber der Heilige Geist schenkt noch diese Momente heute, wo ich innerlich wirklich weiß, das ist nicht von mir, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Da ist Gott, der Kontakt mit mir aufnimmt und der etwas ganz Bestimmtes von mir möchte. Da man sich aber nicht so ganz sicher sein kann, ob das jetzt von Gott ist und dem Heiligen Geist oder ob das nicht ich mir nicht doch selber ausgedacht habe oder vielleicht sogar Gott vor meinen Karren spanne. Viele von uns kennen Leute und haben das schon vielleicht mindestens einmal, mehrmals erlebt, dass Leute so zu einem kommen und sagen, oh Gott hat mir das und das, der Heilige Geist hat mir das gezeigt und du denkst, oh, also ich glaube echt nicht, dass der Heilige Geist, also ich glaube, das hast du dir selber auch gedacht, das willst du jetzt gerne, ne, und versuchst so deinen eigenen Wunsch mit göttlicher Autorität so zu vermischen und wir das dann abnicken und das ist richtig, richtig schwierig. Und weil man das missbrauchen kann, diese Art des Reden Gottes, gibt's einige Gruppierungen von Christen sagen, da lassen wir die Finger von, so wirkt Gott nicht mehr, Gott redet heute nur durch die Bibel. Und das Anliegen ist natürlich verständlich, dass man sagt, naja, mit diesem Heiligen Geist und dies ganz persönlich und so ist so sehr subjektiv und kann missbraucht werden. Die Tatsache ist nur die, dass wir den Missbrauch des Wirken Gottes nicht dadurch verhindern, dass wir Gottes Wirken und Reden insgesamt einschränken oder ausblenden. Sondern wir können das nur dadurch überwinden, dass wir Gottes Wirken durch Demut und Ehrlichkeit und wenn wir daneben liegen, durch Umkehr in der richtigen Art und Weise umsetzen. Das ist die einzige Möglichkeit. Und ich könnte euch persönlich spontan, ganz spontan, 5 Geschichten erzählen, wo ich das erlebt habe, wo Gott direkt zu mir geredet hat oder zu mir für andere Menschen geredet hat. Und dadurch sich sowohl mein Leben als auch das Leben anderer Menschen komplett radikal zum Positiven verändert hat. Aber da das nur einer von 8 Punkten ist, erzähle ich keine Geschichte davon, sondern wenn es euch interessiert, kommt nach dem Gottesdienst, fragt mich und dann kann ich euch das gerne erzählen. Wie redet Gott noch zu uns? 3. Ganz oft redet Gott durch Lebensumstände zu uns und das sehen wir bei Jona auch sehr deutlich. Ich lese einfach mal ein paar Bibelstellen vor. Da wird ein Wort immer wiederholt. Genau, und das wird euch vielleicht auffallen dann. Erstmal Jona 1, Vers 4. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Kapitel 4, da bestellte der Herr Gott einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinen Kopf war. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. So. Ich hoffe, ihr merkt, das entscheidende Wort ist hier, dass Gott was bestellte. Man hat so das Gefühl, es gibt so einen himmlischen Amazon, was so alles auf Lager hat und Gott kann da einfach spontan sich anscheinend sofort bedienen und dann geschieht das einfach. Ne? Also wenn man Gott bestellt hier Sturm und einen großen Fisch, Gott bestellt Schatten, und Hitze, ein bisschen abstrahiert, könnten wir sagen, Gott bestellt beides. Gott bestellt sowohl die Not als auch die Rettung aus der Not. Und hier sind wir bei dem zweiten Punkt, wo sich Christen richtig heftig streiten können, nämlich welche Umstände, Lebensumstände Gott bestellen darf und welche nicht. Probleme, Not, Krankheit, Burnout, Arbeitslosigkeit. Kann da wirklich Gott dahinter stecken? Dürfen wir sagen, dass Gott sowas eventuell bestellt hat in meinem Leben? Oder ist es eher so, dass das Negative eben unsere Schuld ist und das Positive kommt von Gott? Eine Möglichkeit der Erklärung. Oder wir könnten sagen, das Negative hat immer mit unserer Sünde zu tun und das Positive hat dann mit unserem Glauben zu tun. Das sind alles so Lösungsversuche von etwas, was eben nicht so ganz klar ist. Meines Erachtens ist die Gesamtbotschaft der Bibel relativ klar. Gott kann durch alles Mögliche reden. Ich würde sagen, er kann alles Mögliche bestellen. Nur wir können es nicht immer richtig einordnen und interpretieren. Und das müssen wir akzeptieren. Und wir müssen lernen, mit Demut und viel Sensibilität sehr vorsichtig unsere Schlussfolgerungen zu ziehen. Okay, gerade wenn man das so anderen Leuten vielleicht versucht zu interpretieren, was da passiert, müssen wir vorsichtig sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass Gott die ganze Bandbreite bestellen darf. Und ich kann auch das nur persönlich in meinem Leben bestätigen. So wie bei Jona auch. Da scheint es so zu sein. Über manche Lebensumstände hat er sich gefreut und über andere hat er sich geärgert. Welcome to the club. Das ist bei den meisten von uns auch so. Aber er war sich bewusst, zumindest in der Rückschau, dass Gott am Werke war und er nicht so Spielball des Zufalls oder anderer Kräfte war. Und ich hoffe, dass wir das auch wissen. Schließlich, wie redet Gott noch? Er redet durch Wunder. Das ist eigentlich kein eigener Punkt, sondern Wunder sind eigentlich Erfahrungen oder Begebenheiten oder Umstände, von denen wir ganz deutlich wissen, das ist jetzt kein Zufall, das ist jetzt nicht nur einfach Glück oder Pech in meinem Leben, sondern da steckt wirklich Gott dahinter. Das heißt, ich erfahre etwas, ich sehe etwas und ich merke, ich bin innerlich total überzeugt, wow, da habe ich es jetzt hier mit Gott zu tun. Und das macht immer was mit uns. Ein erlebtes Wunder verändert uns. So, auch hier die Seeleute, Jona war da auf See, ich erkläre gleich noch, warum er, wie er da so gelandet ist, aber wir lesen schon mal, da packten sie Jona, diese Seeleute, und warfen ihn ins Meer und das Meer beruhigte sich. Ne? Seeleute kannten Sturm und so weiter. Und das Meer beruhigte sich sofort, was natürlich sehr komisch ist, tut es eigentlich sonst nicht. Und dann die Reaktion, die Seeleute wurden vor tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen. Sie brachten dem Herrn Opfer dar und schworen ihm zu dienen. Und das ist auch unsere Hoffnung, unser Gebet, dass wir das so merken, wenn Gott übernatürlich eingreift in unser Leben, dass wir nicht nur damit so reagieren, und dann, ach cool, so ein himmlischer Wunscherfüllungsautomat, das hat er mir wieder geholfen, echt nett, Jesus ist ein dufter Typ. Was ja auch stimmt, das ist ja eine Dimension der Interpretation, aber dass man auch das andere erfährt mit, wow, ich habe es hier wirklich mit Gott zu tun und es entsteht eine Ehrfurcht vor Gott. Und zwar eine Ehrfurcht bedeutet tatsächlich auch eine Form von Furcht, dass man merkt, ich als kleiner Mensch bin konfrontiert mit einem Gott, der unglaublich mächtig ist und stark ist. Und Ehrfurcht bedeutet, dass ich kapiere, dass, weil Gott so mächtig ist und so stark, dass es für mich als Mensch entscheidend wichtig ist, dass dieser Gott mir gnädig gestimmt ist, dass er mir gegenüber barmherzig ist, dass er mich segnen will, dass er seine Macht nicht gegen mich einsetzt, sondern für mich. Das ist das ganz Entscheidende. Und genau das haben die Seeleute auch kapiert, dass sie mit so einem Gott zu tun haben. Und sie haben dann als Reaktion darauf, als Zeichen, haben sie was geopfert. Ich weiß nicht genau, was sie da geopfert haben. Und jetzt mal so in meine Worte übersetzt, sie versprachen von dem Moment an, dass sie ihr Leben nun nicht anderen Göttern anvertrauen, sondern wirklich diesem Gott von Jona, den sie ja kaum kannten. Und da haben wir den Vorteil, jetzt aus dem Neuen Testament, ne, vor Ostern, nach Ostern, dass wir Gott schon etwas besser kennen und dass wir uns sicherer sein können, dass Gott wirklich für uns ist. Und nur so als Tipp, wenn man anfängt, Bibel zu lesen, und gerade im Alten Testament kommt ja ganz oft so diese Opferthematik, ne, bis zum Umfallen, bis einem schlecht wird, und man das auch alles gar nicht so versteht. Und es war nicht in allen Fällen so, aber bei dem Thema Opfer kann man tatsächlich immer zumindest innerlich schon eine Querverbindung zu Jesus für uns kann man ziehen, und dass wir wissen, Jesus war das vollkommene Opfer, und zwar Gott opfert sich selbst. Nicht irgendwas anderes, nicht irgendjemand anders, sondern Gott opfert sich selbst in Jesus. Und was das eben bedeutet, ist, dass Jesus dort am Kreuz diese Macht, diese Stärke von Gott getroffen hat, die ihm in der Lage ist, alles Böse, alle Ungerechtigkeit, alle Bosheit, alles Zerstörerische wirklich zu vernichten und selber zu zerstören und zu überwinden. Und wir wissen, da Jesus das getroffen hat, muss uns das nicht mehr treffen, wenn wir diese Dinge in unserem Leben entdecken. Sondern wir wissen jetzt, dass wenn wir um Vergebung bitten, dass Gott uns mit Gnade und Barmherzigkeit begegnet. Und wenn wir das verstanden haben, dann reagieren wir hoffentlich auch so wie die Seeleute und vertrauen unser Leben Gott an. Soweit der erste Teil der Predigt. Wie redet Gott zu uns? Durch die Bibel, direkt durch den Heiligen Geist, durch Lebensumstände und durch Wunder, Klammer auf. Und wir brauchen in allem den Heiligen Geist, damit wir das überhaupt richtig verstehen. Zweiter großer Punkt mit ein paar Unterpunkten. Was redet Gott zu uns? Also worüber, wenn er mit uns redet, worüber will er mit uns ins Gespräch kommen? Und auch da wieder bei Jona. Und das Erste ist, worüber Gott mit dir ins Gespräch kommen möchte, ist dein Alltag. Nicht irgendwelche grandiosen, religiösen Durchbrüche oder Themen. Tatsächlich dein Alltag, der natürlich voll sein kann von Gottes übernatürlichen Wirken. Bei Jona hört sich das so an. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus. So, jetzt denkst du, wieso soll das alltäglich sein? Es ist ja schon ziemlich dramatisch und komisch. Aber der Punkt ist, für einen Propheten ist das eben Alltag. Völlig normal. Für den ist es ganz normal, dass er irgendwie von Gott hört, hör mal zu, da habe ich eine Botschaft für die, und die, geh mal hin und mach. Und das hat er wahrscheinlich auch schon zigmal gemacht. Als Beispiel, genauso wie das für mich völlig normal ist, dass ich hier heute Morgen stehe und zu euch predige. Jetzt stellt euch vor, gestern Abend, ihr seid so ganz entspannt zu Hause und Gott sagt zu euch, so, du bist morgen dran mit Predigt in der Lukas-Gemeinde. Bereit dich mal vor. Ich gebe dir die und die Botschaft. Da würdest du wahrscheinlich denken, boah, ich habe echt zu viel getrunken oder die Hormone spinnen oder ich habe was Falsches gegessen oder was weiß ich so. Der Größenwahn hat dich gepackt oder sonst irgendwas. Oder aber wenn du wirklich innerlich überzeugt bist, kommst du ja richtig in Not, weil ich denke, ja, ich muss ja Gott irgendwie, da musst du wahrscheinlich Matthias anrufen und so, hey, ich habe das und das, denke, kannst du dir das vorstellen und so. Also richtig schwierig für euch, ne? Dramatisch, komisch, übernatürlich. Und ich sage, für mich jetzt völlig normal, ne? Ich wusste, ich musste heute predigen, das ist mein Job so, Alltag. Und bei den alltäglichen Dingen geht's letztlich immer nur um zwei Punkte, Gehorsam und Vertrauen, in allen möglichen Varianten. Also wenn ich heute Morgen mich entschieden hätte zu sagen, auf Predigt auf keinen Fall, ich hatte so eine stressige Woche, gestern noch Visionstag, ich gehe zum Schlachtensee, laufe erst mal eine Runde und entspanne mich da und trinke einen netten Kaffee, dann wäre das krasser Ungehorsam. Für mich, ne? Für euch hätte ich euch dann getroffen im Café am Schlachtensee. Für euch wäre das ja vielleicht kein Ungehorsam. Aber schön, dass ihr hier seid. Ich auch, ich freue mich. Aber so, ne? Also Gott redet erstmal über Alltägliches. Und das Faszinierende bei Jona, bei der Jona-Geschichte, ist diese Ehrlichkeit, die sich da durchzieht. Und Jona ist tatsächlich krass ungehorsam. Wir lesen in Vers 3, Aber Jona ging los, um Jahwe zu entkommen. Er wollte nach Tarsis, das liegt in Südspanien, fliehen. Deshalb lief er nach Jaffo, heute ist das Jaffa, ne, israelische Hafenstadt, hinunter, fand auch ein Schiff, das nach Tarsis segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt, ging an Bord, um so weit wie möglich von Jahwe wegzukommen. Und was ich so cool finde, ist, Ungehorsam wird selten so offen und mutig beschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin unglaublich gut damit, darin, mir selber zu rechtfertigen und mir selber zu erklären, warum das, von dem ich eigentlich genau weiß, was gut und richtig und was ich eigentlich tun sollte, mir klarzumachen, dass ich es jetzt auf keinen Fall tun kann. Gott kann das ja nicht verlangen. Oder ne, dass man eben sagt, naja, so genau ist es ja auch nicht, was Gott in der Bibel sagt oder was Gott persönlich zu mir sagt. Es gibt ja viele andere Christen, die auch nach Tarsis gehen. Ne, die gehen da sogar hin zum Evangelisieren. Und was ist schon schlimm an Tarsis? Machen doch viele andere auch. Das heißt, für mich kann das ja auch nicht so schlimm sein. Krass ist aber, und das finde ich so cool an die Geschichte, dass Gott eben ganz deutlich sagt, Jona, und Jona wusste es auch, wusste ganz genau, Jona, du gehst jetzt dahin nach Ninive. Und es wird einfach entschieden und Jona entscheidet sich, sag, ich gehe in die entgegengesetzte Richtung. So, krass, ehrlich. Zweitens, und es hat natürlich mit Ungehorsam zu tun, ne, wenn Gott mit uns redet, worauf könnten wir uns da vorbereiten? Zweitens, ein Ruf zur Buße und zur Umkehr. Und darüber werde ich nicht viel sagen, weil Matthias letzte Woche drüber gepredigt hat. Wenn ihr nicht da war, hört sie euch an. Da kriegt ihr so das ganze Bild. Nur ganz kurz ein paar Gedanken zum Jona-Buch. Bei Jona steht los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie ab. Denn ihre Bosheit stieg auf bis zu mir. Also, Gott wollte Ninive durch Jona, aber Gott möchte auch durch uns, Berlinern und Leuten Brandenburg oder wo unsere Leute sonst irgendwie sitzen, deutlich machen, dass sie ihr Leben vor Gott verantworten müssen. Und dass Gott Ungerechtigkeit, die hier Bosheit genannt wird, bestrafen wird. Und das Schöne an dem Buch Jona ist, dass es ganz deutlich wird, dass dieser Aufruf zur Umkehr sowohl den Leuten gilt, die Gott noch gar nicht kennen, als auch den Leuten gilt, die Gott schon sehr gut kennen. Nämlich sollten Jona, die sogar offiziell den Job haben, so wie ich, von Gott zu erzählen. Beide sind aufgerufen zur Umkehr. Und das macht Ninive dann auch, gucken wir uns ein bisschen später an. Aber auch Jona kehrt tatsächlich um, aber auch das total realistisch nach meiner jetzigen Lebenserfahrung, erst so in Etappen. Das erste Mal kehrt er um, weil er irgendwie nicht anders kann und merkt, oh, mit meinem Ungehorsam komme ich nicht wirklich weiter. Und er kehrt um von seinem falschen Verhalten, bis er innerlich in seiner Herzenshaltung, in seinem ganzen Denken umkehrt und verändert wird. Das ist noch viel längerer Prozess. Aber erstmal den ersten Schritt macht er und das hört sich bei ihm so an. Ne, er wird dann da ins Meer geworfen, kommt ein großer Fisch, der verschlingt ihn. Ist natürlich auch nicht so nett da am Bauch des Fisches und so. Und er sagt so ziemlich blumig, lese ich gleich vor, Gott, es war echt ein Fehler von mir, tut mir leid. So. In seinen Worten ist es, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir, ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Das hat er jetzt kapiert. Ich aber werde dir laut danken, Opfer bringen und meine Gelübde halten. Denn die Hilfe kommt vom Herrn. So, also eine Lektion hat er anscheinend gelernt. Denn da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Und dann macht er endlich das, was er schon gleich hätte machen sollen. Er geht nach Ninive und tat seinen Job. Und was er machte war, er lief einfach mehrere Tage durch diese Stadt hin und her, die für die damaligen Verhältnisse relativ groß war und hatte immer nur eine ganz kurze Predigt. Eigentlich wirklich nett, wenn man so Prophet ist, ne, ist einfach wirklich kurz, man muss wirklich nur gehorsam sein, aber sonst kriegt man alles aufs Tablett geliefert. Und er hatte nur eine ganz kurze Predigt, und die lautete folgendermaßen: Liebe Leute, Nini, wenn ihr so weitermacht, wird Gott eure Stadt in 40 Tagen völlig zerstören. Einfach, kurz und knackig, klar. So, das hat er gemacht. Und das Erstaunliche ist, die kehren tatsächlich um und bitten Gott um Vergebung. Dritte, wie redet Gott? Und es hat natürlich genau mit dieser Umkehr zu tun. Wenn Gott mit uns redet, möchte er etwas klar machen, nämlich, dass er ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Er lässt zwar Ungehorsam nicht ungestraft, er bestellt nicht nur gute, sondern auch schwierige Lebensumstände, aber seine Motivation letztlich ist immer seine Liebe zu den Menschen, seine Anteilnahme und sein Bestreben, Wege der Erlösung und der Erneuerung und der Befreiung für diese Menschen, für seine Menschen aufzuzeigen. Wie sieht das konkret bei Jona aus? Jona predigt diese Botschaft und dann lesen wir in Kapitel 3, Vers 10, Gott sah ihr Tun, er sah, dass sie umkehrten und sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm, also Gott, leid, sie zu vernichten, und er führte die Drohung nicht aus. Das heißt, Gott hatte gar kein Interesse, die zu vernichten. Er wollte ihn eigentlich retten und Gnade und Barmherzigkeit zeigen, aber er brauchte die Gerichtsbotschaft des Jona, um das zu bewirken. Jona betont auch nochmal, wie gut und gnädig Gott ist. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Liebe bist, weil du das Unheil bedauerst. Und hier kommen wir jetzt zum eigentlichen Kern und zum Zentrum und zur zentralen Botschaft dieses Buches. Interessant ist, Jona ist nicht abgehauen und in die andere Richtung, weil er Angst hatte, dass wenn er da den Leuten in Ninive sagt, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist, dann hätte er zu Recht denken können, wenn die das hören, machen die mich den Kopf kürzer. Das sind richtig üble Gesellen da. Ninive zeigen auch so die historischen Belege. Also es war richtig eine üble Stadt. Da wollte man als Jude tatsächlich nicht unbedingt sein. Und die Annahme, dass man dann kaltgestellt wird, war einfach riesengroß. Aber das war eben nicht seine Motivation, wie das ja oft bei uns so die Motivation ist, dass wir den Leuten nicht von Jesus erzählen, weil wir Menschenfurcht haben, weil wir Angst haben vor einer Reaktion. Das ist nicht Jonas Problem. Jonas Problem war, dass er das ganz schrecklich fand, dass diese üblen Leute eben nicht von Gott bestraft wurden, was er für völlig angemessen gehalten hätte und wo er denken würde, Mensch Gott, diese Welt ist wesentlich besser dran, wenn diese Stadt weg ist. Und er fand es schrecklich zu wissen, dieser Gott, der ist wahrscheinlich tatsächlich gnädig und barmherzig. Und das ist genau der fünfte Punkt, worüber Gott mit uns reden möchte, wie bei Jona, das ist unsere egoistische Unbarmherzigkeit. Die Kernbotschaft des Jona-Buches ist nämlich folgende, und es ist was total Ironisches, aber was so Treffendes. Die Kernbotschaft ist, dass Jona den Gott, den er verkündet, eigentlich gar nicht mag. Und es geht vielen von uns übrigens auch so. Die Kernbotschaft dieses Kleinbuches ist, dass es möglich ist, dass diejenigen, die an Gott glauben, und jetzt mal auf uns heute übertragen, dass diejenigen, die Gottes Kinder sind und die Nachfolger Jesu sind, dass wir meilenweit davon entfernt sind, so gnädig und barmherzig zu sein wie der Gott, von dem wir eigentlich reden sollen und den wir repräsentieren sollen. Anders ausgedrückt, dieses Buch offenbart die krass blinden Flecken unseres Charakters, die tiefen Abgründe unseres Herzens. Und wenn wir mit Gott leben wollen, wenn wir ihn darum bitten, dass er zu uns redet, müssen wir damit rechnen, dass er neben Gnade und Barmherzigkeit und Annahme und Ermutigung und diese wunderbaren Dinge, die er natürlich auch redet, wir müssen darauf gefasst sein, dass er Licht in die dunkelsten Kammer unserer Seele werfen wird. Und vielleicht hast du, und ich glaube, wir als Christenheit zurzeit haben nicht so, zumindest im Westen, haben nicht so Probleme damit, dass Gott barmherzig ist, finden wir gut. Es gibt aber andere Charaktereigenschaften Gottes, die wir nicht so mögen. Und die Botschaft des Jona-Buches ist, dass Gott manchmal mehr Arbeit hat mit seinen eigenen Leuten als mit den ungläubigen Atheisten und den Anhängern anderer Religionen. Das ist nämlich total faszinierend, dieses Buch. Es gibt zwei Gruppen, über die eigentlich nichts Negatives gesagt wird, außer mal am Anfang, dass sie so ein bisschen, erstmal so bei Ninive war klar, die sind nicht so toll, aber dann zwei Gruppen von Menschen. Die Leute von Ninive, die werden in einem positiven Licht dargestellt, und diese heidnischen Seeleute, könnt ihr euch auch vorstellen, ne? Die werden, für uns werden das so Abergläubige, so Seeleute, das waren natürlich raue Leute, auch die, wenn ihr es mal lest, die werden in einem total guten Licht dargestellt. Aber Jona ist hier das Hauptproblem. Und was ich so stark finde, ist, dass das so ehrlich beschrieben wird, wie sehr Jona Gott nicht mag und wie er sich das traut, Gott auch so zu sagen. Wir sind ja eher so Kuscher, ne? Ich versuche die Leute so zu ermutigen in der Seelsorge. Jetzt geh mal in den Kampf mit Gott. Jetzt erlaubt ihr mal, das zuzulassen, was da eigentlich noch ist. Und Wut und Frust und Ärger, den du mit Gott gegenüber mit dir rumträgst. Und das wird hier wunderbar, ungeschönt beschrieben. Einige Verse aus Kapitel 4. Jona ärgerte sich sehr darüber, Klammer auf, nämlich, dass Gott barmherzig ist. Und so betet er zu Gott. Nimm jetzt mein Leben von mir, Yahweh, denn es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Aber Yahweh fragte, ist es recht von dir, so zornig zu sein? Unser ein Thema, und dann geht es so um diese Rizinusstaude. Oh, so eine Zeit, kommen die nochmal an den gleichen Punkt und Gott fragt ihn das zweite Mal, ist es recht von dir, wegen dieser komischen Rizinusstaude so zornig zu sein? Ja, erwiderte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und ich wünsche mir den Tod. Und ich finde das großartig, weil es teilweise einfach knallhart beschrieben ist, wie es in unseren Herzen manchmal aussehen kann. Und hier der Prophet Gottes wird knallhart und ehrlich beschrieben als wie? Hartherzig, egoistisch, wehleidig. Und es ist somit die übelste Kombination, die es so gibt. Und ich weiß, ich war da auch schon an diesem Ort, wo genau diese drei zugetroffen sind. Und es ist die Hölle. Nicht nur für dich, sondern für alle Menschen, die mit dir leben müssen. Und das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass die Geschichte offen endet, kein Happy End. Das heißt, die endet so offen mit einer krassen Darstellung von einem Heiligen, der völlig verbittert Gott gegenüber ist und Gott anscheinend gar nicht an den Rand kommt. Und das ist eine krasse Botschaft. Jetzt ist so ein bisschen Licht am Horizont, weil man sich natürlich fragen kann, naja, aber kennen wir denn diese Geschichte? Wenn sich nicht jemand die ausgedacht hat, könnte ja sein, dass wir die Details nur wissen, weil Jona selber diese Geschichte so erlebt hat. Und dann wäre vielleicht folgende Schlussfolgerung, dass er doch irgendwann wirklich umgekehrt ist, dass er tatsächlich diesen Gott, der Charaktereigenschaften hat, die ihm eigentlich nicht liegen, die er eigentlich nicht mag, dass er doch gelernt hat, diesen Gott in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Komplexität von Herzen lieben und vertrauen zu lernen. Könnte sein, dass er tatsächlich seine ganze Einstellung hat ändern dürfen und deswegen dieses Buch schreibt, so als Warnung für die Frommen. Aber tatsächlich mit diesem Schwerpunkt zu sagen, guck mal Leute, so gut ist unser Gott. Und er sagt, und was für ein Depp bin ich früher gewesen. Ist nicht gut, wenn man anderen Leuten sagt, dass sie Deppen sind. Aber es ist gut, wenn der Heilige Geist uns das immer mal wieder so zeigt. Hartherzig, egoistisch, wehleidig zu sein, das ist keine gute Sache. Und unsere eigene Geschichte als Mühlheimer Verband sollte uns tatsächlich eine Warnung sein. Der Mühlheimer Verband war so die erste Pfingstbewegung Deutschlands. Das heißt, es war die Bewegung, die zum ersten Mal im großen Maße übernatürliche Dinge erlebt hat. Also unser Start dieser Erweckungsbegegnung vor 120 Jahren war wirklich voll mit Zeichen und Wundern, mit Buße und Umkehr, mit Anbetung und mit dem Reden Gottes. Aber diese Erweckungsbewegung ist über die Jahrzehnte dann, den Herausforderungen der Geschichte, irgendwie erstarrt. Und kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin, vor ungefähr 35 Jahren, habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der so in den 70er Jahren, vielleicht noch so 80er Jahren, in einer MV-Gemeinde aufgewachsen ist. Und ich war neu bekehrt und war total begeistert über diesen Jesus, den ich entdecken konnte. Und der, würde ich sagen, hat geistlich so gerade seine Gemeinde überlebt. Und dem war eigentlich seine Gemeinde nur peinlich. Warum? Viele, nicht alle, aber viele Gemeinden, Mühlheimer Verband, 60er, 70er, auch noch 80er Jahre, da wurden die äußeren Merkmale der goldenen Zeiten hochgehalten, aber das innere Leben ist verloren gegangen. Das heißt, die Gemeinden waren dadurch bekannt durch eine strenge Moral, Klammer auf, die in Gesetzlichkeit umgeschlagen ist. So von der Deko und der Kleidung von vielen Leuten sind die so in den 30er, 40er, 50er Jahren stecken geblieben. Das war alles so einfach so ein bisschen peinlich. Also Freunde oder so wolltest du auf keinen Fall mitbringen. Aber es wurde fröhlich und ausgiebig in Zungen gebetet und gesungen. Weil in Zungen beten, in Sprachen beten, wenn du nicht genau weißt, was es ist, komm danach zu mir, kann ich dir erklären. Das war so das Zeichen, dass man den Heiligen Geist hatte. Das heißt, äußerlich wurde so an dem Alten festgehalten, aber die innere Lebendigkeit und Freude und Kraft des Evangeliums und Wirken Gottes, die sind verloren gegangen. Herzen sind bitter geworden und viele von diesen Gruppierungen haben sich nur noch darüber definiert, dass sie ein bisschen besser sind als die böse Welt da draußen. Gruselig. Und ich komme zum Ende und hoffentlich zu einer Anwendung von uns. Was ich sagen möchte ist, die Gefahr von Jona und die Gefahr vom MV steckt in jedem von uns, die ist für jeden von uns real, auch für die Lukas-Gemeinde real und für den Mühlheimer-Verband real. Und deswegen ist es so, dass jede Generation muss neu Gottes Reden und Wirken erfahren. Und mit Generation meine ich jetzt nicht nur jetzt die jungen Leute, sondern jede Generation ist hat so die Grundhaltung, und es gibt ein Wort in der Bibel, das sich wiederholt, das heißt, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und das gilt genauso für dich, wenn du 80 Jahre bist und eigentlich schon viel erlebt hast und sagst, ich möchte nochmal neu aufwachen. Auch dann gehörst du mit deinen 80 Jahren zu dieser neuen Generation, die nochmal neu aufbricht. Ich hingegen, ich will wirklich nicht von den geistlichen Erlebnissen meiner Vergangenheit leben. Auch ich möchte dazugehören zu dieser neuen Generation, die sagt, rede neu zu mir. Gib dich mir neu zu erkennen. Und zwar sowohl in der Ernsthaftigkeit meines Ungehorsams und Misstrauens, in dem ehrlichen Bekennen meines harten Herzens, meines Egoismus und meines Selbstmitleides. Aber genauso und natürlich noch mehr, der Apostel Paulus sagt, wo die Sünde größer war, ist die Gnade noch viel größer geworden. Wo die Sünde mächtig war, wird die Gnade übernächtig. Natürlich müssen wir Gott genauso erfahren in seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit, in der Kraft Gottes, die Freude schenkt, die nicht nur von Schuld befreit, sondern tatsächlich auch harte Herzen weich machen kann und die einen Frieden schenkt, die wirklich höher ist als alle menschliche Vernunft. Und genau darum geht es jedes Mal, wenn es ums Reden Gottes geht. Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, und habt ihr schon mal gemerkt, dass Jesus eine Zeiteinheit gibt? Ist heute. Der heutige Tag hat an Sorgen genug. Es geht immer um ein Heute, wo wir bereit sind, Gottes Stimme zu hören und unsere Herzen nicht zu verhärten, sondern zu empfangen. Und dazu lade ich euch jetzt ein. Wir haben gleich eine Anbetungszeit, aber davor möchte ich tatsächlich nochmal 2 Minuten wirklich ganz still sein und dich fragen, was hat Gott dir heute gesagt? Und da geht es mir bitte nicht darum, dass ihr mir eine gute Zusammenfassung meiner 8 Punkte schickt. Das ist mir völlig egal. Es geht mir nur darum, dass du denkst, gibt es eine Sache, von der ich weiß, da hat Gott zu mir geredet. Und dann die Frage, wie willst du darauf antworten? Lass uns eine Zeit der Stille nehmen und dann bete ich und dann gehen wir in die Anbetungszeit. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du gesagt hast, wir leben von jedem Wort, was aus Gottes Munde kommt. Herr, wir brauchen das, dass du zu uns redest. Lass uns nicht laufen in unseren Gedanken, in unseren Prägungen, in unseren momentanen Ängsten, in unserer Panik, in unserem Ehrgeiz. Was immer uns antreibt, Herr, und manchmal in die falsche Richtung treibt, lass uns nicht laufen. Rede du, Herr. Rede du zu uns, wenn wir echt ungehorsam sind, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Hilf uns, uns umzukehren. Gib uns nicht nur die Erkenntnis, sondern auch die Kraft. Zeige Wege auf, die wir gehen können. Ja, aber rede du auch, wenn Scham uns ergreift, Minderwertigkeit, Selbstanklage. Rede du, sprich du nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Darum bitten wir dich, Herr. Herr Jesus, du selbst hast gesagt, dass es deine Speise ist, den Willen Gottes zu tun. Und das wünsche ich mir so sehr für mich selbst, für diese Gemeinde, für den MV, für dein Reich, dass wir deinen Willen nicht nur äußerlich tun, weil wir negative Konsequenzen fürchten, sondern dass wir deinen Willen wirklich tun, weil wir dich von Herzen lieben, weil wir dich wirklich mögen, weil wir wirklich wissen, unser Glück ist, dir nahe zu sein. Und diese Welt braucht dich komplett, ganz, in allen Aspekten dessen, was du zu bieten hast. Nicht allen alles zu einer Zeit, aber doch insgesamt, Herr. Und wir sollen sagen, Herr, hier bin ich. Auch ich möchte mich davon ernähren, soll meine Kraftquelle sein, soll meine Freude werden, deinen Willen zu tun. Hab du Dank dafür, Herr, dass du das tun kannst, was uns selber unmöglich ist. Preise dich dafür, Herr. Amen.